Wir machen heute weiter in unserer Reihe zum Thema Jüngerschaft, so ein typisch christliches Wort, was sich eigentlich in der normalen säkularen Sprache gar nicht findet und was schlicht und ergreifend mit den Jüngern Jesu zu tun hat, seinen Schülern, die ihn begleiteten, die hörten, was er sagte, die sahen, was er tat und die lernen sollten, sagen wir mal ruhig, mit großen Zielen, so wie Jesus zu leben. Jüngerschaft bedeutet, das zu lernen, was Jesus sagte, was Jesus tat und das in sein eigenes Leben umzusetzen. Mir ist vor, weiß gar nicht wann, irgendwann mal ein Satz über den Weg gelaufen. Ich glaube, das war auf einem T-Shirt oder so. Machen ist wie wollen, nur krasser. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben, fand ich einen schönen Spruch. Es gibt auch Kaffeetassen davon, also wenn ihr lieben Ehefrauen, wenn ihr euer Mann schon fünfmal bitten müsstet, den Müll rauszubringen, könnt ihr ihm vielleicht eine Kaffeetasse schenken, wo drauf steht, machen es wie wollen, nur krasser. Vielleicht hilft das. Die Assoziation hinter diesem Spruch ist ja, wir haben viele gute Absichten, wir kennen uns da aus, aber die umzusetzen, wir wollen das zwar theoretisch, aber umzusetzen, das ist nicht leicht. Jeder kennt die guten Vorsätze am Jahresanfang oder wie auch immer. Umzusetzen ist einfacher, als theoretisch zu wollen. Und das ist eine Allerweltsweisheit auf der einen Seite, dass Glauben und Tun zusammenkommen müssen. Aber wer ehrlich gegenüber sich selbst ist und vielleicht in den Spiegel schaut und sagt, wie ist denn das eigentlich bei mir? Was weiß ich theoretisch alles? Was bete ich auch? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Manchmal machen ist wie wollen, aber nur krasser, es gelingt uns dann nicht. Jesus hatte ein paar unterschiedliche Menschentypen, mit unterschiedlichen Menschentypen zu tun und ich will mal ein paar Gruppen skizzieren. Und wie heißt es so schön, Ähnlichkeiten mit lebenden oder gar anwesenden Personen wären rein zufällig und vom Verfasser und Prediger keineswegs beabsichtigt oder auch nicht. Die erste Gruppe, ich nenne sie mal die Konjunktivtypen. Da ist Jesus mit ein paar frommen Leuten zusammen im Hause Simons, der ehemals aussätzig war. Und sie diskutieren und reden zusammen, vermutlich über hochgeistliche Themen. Und da kommt eine Frau rein, die eine spezielle Frau war und beginnt Jesus zu salben. So die Salbung als solches war vielleicht nicht das Außergewöhnliche, das käme uns vielleicht heute in unserem Kulturkreis etwas komisch vor. Aber das, was sie da über dem Körper Jesu ausgoss und ihn salbte, war ein Vermögen wert. Und dann heißt es, die Leute fingen am Tisch oder auf der Erde lag man zusammen an zu diskutieren. Und Markus 14,5, man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Man hätte es verkaufen können. Man hätte, man sollte, man könnte. Das sind so die Konjunktive in unserem Leben. Ich war gestern Abend mit zwei lieben Menschen aus der Philippusgemeinde Essen in der Bielefelder City. Und da waren wir an einer Stelle. Und als ich den Bierdeckel auf dem Tisch saß, da dachte ich, das ist eine Vorbereitung oder ein Beispiel vielleicht für meine Predigt heute. Hätte, sollte, könnte, würde, steht da drauf. Und dann im Fettdruck machen. Und ich habe gesagt, da muss ich jetzt mal ein paar mitgehen lassen von diesen Bierdeckeln, um das euch zu zeigen, weil offensichtlich dahinter auch so diese Erfahrung steckt, man hätte, man sollte, man könnte, man würde. Wir wissen so viel von dem, was wir vielleicht machen sollten, aber dann in der Umsetzung hapert's doch irgendwie. Es gibt ein Ereignis in meinem, oder ich muss eigentlich eher sagen, in unserem Leben von Sabine und mir, an das ich mittlerweile selten denke, was uns damals, als es passierte, sehr beschäftigt und aufgewühlt hat. Mittlerweile denke ich selten, weil es lange zurückliegt. Und interessanterweise, als ich an dieser Phase meines Predigtkonzepts war, habe ich wieder dran gedacht. Meine Frau hat Buchhandel mal in grauer Vorzeit gelernt, bevor die große Familie kam und die Berufstätigkeit damit in den Hintergrund rückte. Und sie hatte eine Kollegin, mit der sie sich gut verstand. Und diese Kollegin ist in eine andere Filiale des Buchhandels versetzt worden. Und wir hörten, dass es ihr nicht so gut ging und dass es ihr dann nicht gefiel und dass es Probleme mit den Kollegen gab und, und. Und ich weiß noch, wir haben so zueinander gesagt, wir müssen die unbedingt besuchen. Und das war wenige Tage später nach diesem Entschluss, aber es kam dann immer irgendwie noch nicht dazu. Dann hörten sie, dass sie Suizid begangen hat. Und das hat uns unglaublich geschockt und war wirklich so ein Tiefschlag sondergleichen. Ich meine, für diese Frau am allermeisten, aber für uns, weil wir dieses Man hätte, man sollte, man könnte vorher eben auch hatten. Wir sagen, wir müssten unbedingt mal mit ihr ins Gespräch kommen. Und dann war es zu spät. So mittlerweile, das liegt alles Jahrzehnte zurück und ich denke da nicht mehr so oft dran. Und interessanterweise genau an dieser Stelle fiel mir das wieder ein. Also ich muss mich da nicht groß, das Ding ist noch präsent, aber irgendwo ja, kommt es nicht mehr dann im Alltag ständig vor. Und das war so ein klassisches Ding. Wir wussten eigentlich genau, wir müssen uns darum kümmern, aber dann ist anderes immer wichtiger und so weiter und man kommt nicht dazu. Also Konjunktive können wir gut. Das man könnte, man sollte. Ich sollte mal diese oder jene Person besuchen. Und dann kommt es nicht dazu und dann, wie gesagt, mag das eine oder andere passieren. Oder ich sage mir in meiner Familie, meine Kinder könnten eigentlich mehr Zeit mit mir gut gebrauchen. Sie könnten es, ja. Aber kommt es dazu? Im Ruhrgebiet sagt man, hätte Fahrradkette, aber zum konkreten Tun ist es dann irgendwie doch nicht gekommen. Was hätte man nicht alles besser machen können? Solche Diskussionen kennen wir, denke ich. Was wäre, wenn? Solche Gespräche kennen wir auch. Und eigentlich weiß man, was gut und richtig wäre. Die Erkenntnis ist da. Man hätte dieses Öl für 300 Silbergroschen, eine Riesensumme, verkaufen können und das Geld den Armen geben. Aber es ist ein Nichts draus geworden. Die zweite Gruppe nach den Konjunktivtypen, mit denen Jesus zu tun hatte, die nenne ich mal die Ausredetypen. Ausreden gibt es ja solche und solche. Heute habe ich irgendwie die alten Geschichten drauf. Ich weiß noch genau eine Sache. Da, als ich in der Schule war, mein Lateinlehrer war mein Klassenlehrer und der war Baptist, war also ein frommer Mann. Und einer meiner Klassenkameraden kam regelmäßig zu spät. Und wenn er morgens dann reinkam, alle waren schon da und er kam halt später. Und irgendwann platzte dem so ein bisschen die Halsschlagadern und sagt, warum kommst du schon wieder zu spät? Und dann zitierte der mein Mitschüler die Heilige Schrift und sagte, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und da dachte ich, ja, Ausredetypen, ne? Also da hat er noch einen tollen Spruch gebracht, das war eigentlich nicht schlecht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es gibt ja, ich sage mal, sowas wie halbwegs intelligente Ausreden. Da wird Jeremia von Gott berufen, Prophet zu sein. Und er sagt, ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Kann man vermutlich, wie alt auch immer er war, da kann man sagen, okay, du hast nachgedacht und sagst, in meiner Lebenssituation passt das irgendwie noch nicht. Halbwegs intelligente Ausrede. Aber es gibt auch ziemlich dumme. Sprüche 22,13. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte getötet werden auf der Gasse. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist 0,000, ich weiß nicht was, aber es ist eine Ausrede. Und solche Leute, mit solchen Leuten hatte Jesus auch zu tun, die alles Mögliche drauf hatten und sich ausredeten und sagten, was sie eben alles nicht könnten und nicht wollten. Die dritte Gruppe, die nenne ich mal, ich habe andere Prioritätentypen. Ich habe andere Prioritätentypen. Die kommen im Neuen Testament auch relativ häufig vor. Ein Herr, so beschreibt Jesus in einem Gleichnis, lud zu einem großen Gastmahl ein. Und dieses Gastmahl hat sowas wie eine endzeitliche Perspektive in der Deutung. Und er lädt alle möglichen Leute ein. Und diese Leute fangen an, Lukas 14, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Als ich den Text nochmal so las und überdachte, dachte ich, das sind alles ehrenwerte Sachen, die diese Leute getan haben. Keiner kann was dagegen haben, dass jemand einen Acker kauft. Keiner kann was dagegen haben, dass irgendein Landwirt, ein Viehzüchter oder was auch immer, ein paar Ochsen kauft. Und keiner kann was dagegen haben, dass jemand einen anderen, eine Frau heiratet. Also alles ehrenwerte und gute Sachen. Aber Jesus will im Gesamtkontext dieses Gleichnisses offensichtlich deutlich machen, wenn die normalen und irgendwie auch guten und vielleicht auch im Grundsatz richtigen Dinge deines Lebens die erste Position einnehmen und Gott irgendwo an die Nummer 2, Nummer 3 oder wo auch immer hinrückt, dann stimmt irgendetwas nicht. In Lukas 9 spricht Jesus und sagt, er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und eigentlich geht's hier auch um sehr ehrenwerte Sachen. Der eine sagt, ja, im Prinzip ja, so Radio Erivan, aber ich möchte erstmal meinen Vater begraben. Ja, sagen wir, ist doch klar, muss doch sein. Ist doch sozusagen Pflicht des Sohnes, so etwas zu tun. Oder umgekehrt Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Auch das ist ehrenwert und gut. Also Jesus benutzt hier keine irgendwelchen exotischen Beispiele, wo jeder sofort sagt, ja, das geht ja gar nicht, das versteht doch jedes Kind. Sondern er benutzt eigentlich Beispiele, wo jeder innerlich beifällig zustimmt und sagt, ja natürlich, das ist dran. Ich kann nicht einfach meinen Vater irgendwo liegen lassen oder wie auch immer oder meine Familie missachten. Das geht doch alles gar nicht. Aber offensichtlich ist hier eine feine Grenzlinie, wo er spürt, Menschen setzen ihre Prioritäten anders. Das, was eigentlich gut und richtig ist, gewinnt eine Stärke und einen Mittelpunkt in unserem Leben, wo Gott und der Glaube und die Nachfolge irgendwo an die nächste Stelle, an die zweite, an die dritte oder sonst wo hingerückt wird. Und Jesus sagt an meiner Bergpredigt einen Satz, den die meisten Bibelleser ganz gut kennen. Der sagt nämlich, es geht darum, ne, wie versorge ich mich in meinem Leben? Und dann sagt Jesus, guckt euch die Vögel des Himmels an, sie säen und sie ernten nicht und so weiter. Und dann kommt er in Matthäus 6, 33 und sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen, ich sag mal, was ihr zum Leben braucht. Vielleicht nicht alles das zufallen, was ihr gerne hättet, aber das zufallen, was ihr im Leben braucht. Damit will er doch sagen, wenn du die Prioritäten in deinem Leben richtig setzt, dann ordnet sich dem alles irgendwie zu. Wie auch immer Gott das dann im Einzelnen macht. Aber du brauchst keine Angst zu haben, dass dir irgendwas verlustig geht oder so. Also die täglichen Dinge des Lebens, so wichtig und gut sie an sich auch sein mögen, sie haben nicht sozusagen das Recht, die erste Priorität in meinem Leben einzunehmen. Es wäre ja, wenn hier gesagt wird, er soll, lass die Toten ihre Toten begraben, als er seinen Vater begraben will. Es wäre ja widersinnig zu sagen, das Neue Testament missachtet Familie oder Generationen. Das hat immerhin in die 10 wichtigsten Sätze des Alten Testaments hat dieses Thema erst hineingeschafft. Ehre Vater und Mutter. Und das Gebot ist dann mit einer Verheißung verbunden. Also es wäre Unsinn zu sagen, das sei kein wichtiges Thema oder Jesus würde das alles irgendwie missachten. Der gesamtbiblische Kontext macht deutlich, dass das nicht der Fall ist. Aber wo ist die letzte Priorität in meinem Leben? Was hat seinen Platz oder was ist an der ersten Stelle? Auch Jesus und seine Familie ist, by the way, ein interessantes Thema an dieser Stelle. Es kommt im Neuen Testament ja einige Male vor, wo die Familie von Jesus kommt und ihn sozusagen einkassieren will und mitnehmen will und sagen, er ist von Sinnen. Und da wird Jesus relativ deutlich und scharf und weist sie zurück und sagt eben, Vater und Mutter sind die, die den Willen meines Vaters tun. Also Familie, so wichtig sie ist und so zentral sie ist, aber den ersten Platz in meinem Leben, in der Nachfolge, muss ja Gott und sein Wille und das, was er von mir will, haben. Also wo liegen unsere Prioritäten? Eingangs hatte ich gesagt, irgendwelche Ähnlichkeiten und mit lebenden oder anwesenden Personen sind nicht beabsichtigt. Aber wenn wir mal in den Spiegel gucken und uns anschauen, wo vielleicht meine Prioritäten liegen, was mir unglaublich wichtig ist, hat das alles so seine richtige Reihenfolge? Also, es geht einmal um die Konjunktivtypen, so hatten wir begonnen. Man hätte doch alles Mögliche tun können. Und ich glaube, das ist eine menschliche Regung, die jeder von uns kennt. Theoretisch zu wissen, man hätte, man könnte und es dann doch nicht zu tun. Die Ausredetypen, irgendwas ist gerade wichtiger, ich habe gerade keine Zeit, ich kann nicht dies und ich kann nicht das. Oder auch die, ich habe andere Prioritätentypen. Und ich würde sagen, halten wir uns mal nicht mit Kleinigkeiten auf, sondern fragen nach Beispielen gleich zu den großen Themen unseres Lebens. Da kommst du zu der Erkenntnis und deine Lebensgeschichte spricht eine deutliche Sprache. Vielleicht solltest du dich mit jemandem versöhnen. Und theoretisch weißt du das auch ganz genau. Versöhnt zu leben ist echte geistliche Lebensqualität. Du solltest dich mit jemandem versöhnen und du kannst die Person und die Dinge auch beschreiben, die dazu geführt haben, dass ihr unversöhnt seid. Und das kann alles ein schwieriges Thema sein und manchmal auch nicht von heute auf morgen alles in Ordnung kommen. Und du weißt, da sind eigentlich ein oder vielleicht auch mehrere Schritte deinerseits angesagt. Ich sollte. Kommt es aber dazu? Was schieben Menschen manchmal vor sich her? Ich habe so ein paar wenige klassische Erinnerungen an seelsorgerliche Gespräche mit Menschen, die nicht mehr weit von dem Tod weg waren, was man ja immer nicht so ganz genau weiß, wie lange dauert das noch. Und wo dann in der Seelsorge oder in Gesprächen am Krankenbett mit einmal Dinge genannt wurden, wo man sagt, warum um alles in der Welt hast du das nicht vor 5 oder vor 10 oder vielleicht auch vor 20 Jahren in Ordnung gebracht? Schön, dass du es jetzt tust, aber warum denn nicht eher? Warum hätte man und sollte man und könnte man, warum hat man so viel Konjunktiv in seinem Leben und lässt das bis auf die letzten Meter irgendwie alles ungeklärt? Oder innerfamiliär? Denk an deine Großfamilie, also damit meine ich nicht nur die Ängste, sondern vielleicht auch die drumherum. Innerfamiliär hast du den Eindruck, sind Kurskorrekturen nötig. Und man sollte da eigentlich was machen. Man könnte eigentlich viel besser miteinander unterwegs sein. Und es geschieht dann doch nicht. Irgendwo kultiviert man diese Dinge irgendwo in seinem Leben und es geht dann so weiter. Also ich glaube, man kennt diese Konjunktive, ich habe andere Prioritäten zu Genüge. Jeder kennt das, ich kenne das und ihr vermutlich auch. Aber Jüngerschaft bedeutet, ich höre auf Gottes Wort und Gott macht mir etwas klar und dann sind konkrete Schritte meinerseits dran. Versöhnung hat ja dieses Wort Sohn in sich, sich etwas zum Sohn machen. Und gerade Versöhnung ist etwas, was unser Leben mit Qualität erfüllt, wenn wir versöhnt mit Gott und mit Menschen leben. Und man weiß aus so vielen Gesprächen, wie schwer das in vielen Fällen fällt. Und ich will das gar nicht kleinreden, dass oft ja eben die Probleme wahrlich nicht nur auf unserer Seite liegen, sondern dass da auch andere Menschen beteiligt sind. Aber ich finde, es ist eines der ganz großen Ziele menschlichen Lebens, zu sagen, ich will versöhnt mit Gott und mit Menschen leben. Und manchmal schaut man rein und sagt, warum dauert das eigentlich so lange und wird so lange vor sich hergeschoben? Und ich glaube, jeder stimmt ihm zu. Christsein bedeutet doch wahrlich nicht, große Worte zu machen, ohne was dahinter. Nur heiße Luft zu verbreiten und alles ist aber irgendwie wie so eine schillernde Seifenblase, sondern das konkrete Tun gehört dazu. Ein paar Bibelverse, ohne dass man jetzt ins Detail gehen kann. Es werden nicht alle, sagt Jesus in der Bergpredigt, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen mein tun, meines Vaters im Himmel. Oder der Matthäus 12, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Da geht es um diese Prioritätenreihenfolge, was die Familie angeht. Und Jesus wird da sehr deutlich und sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder, Vater und Mutter. 1. Johannes müsste es heißen, 3,18, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und dann noch ein Vers aus dem Jakobusbrief, der ja so der Brief des Tuns ist. Der Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Und da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Es gibt ja diesen, sage ich mal, theologischen Zwist im Neuen Testament, den manche ausgemacht haben zwischen Paulus und Jakobus. Also Paulus, der darauf besteht und es immer wieder betont, der Glaube macht Gerechte und nicht die Werke des Gesetzes. Und das wird den Römern und den Galatern und ich weiß nicht. Ja, sorry, ihr müsst ein bisschen damit leben, ich auch. Und da gibt es dann eben diesen Zwist, was ist denn nun richtig? Und Luther hat dieses Ding ja in aller Breite ausgewalzt und hat den Jakobusbrief zu einer strohernen Epistel, so hat er das genannt, erklärt, weil doch der Glaube gerecht macht. Was ist nun richtig? Macht der Glaube ohne die Werke des Gesetzes gerecht? Oder was ist richtig? Und mir hat mal eine Sache von Wilhelm Busch gefallen, der einmal gesagt hat, wenn ich an einem Sonntag predige, der Glaube macht gerecht und die Werke des Gesetzes kannst du vergessen, nichts auf dieser Welt macht dich gerecht als allein der Glaube. Und am nächsten Sonntag ist mein Predigttext und der Glaube ohne Werke ist tot und ohne Werke kommst du nicht klar und wird das alles unglaubwürdig. Dann sagt er, dann predige ich beides mit voller Inbrunst und glaube, dass der Heilige Geist das alles zu seinem Recht bringt. Also Glaube und Werke, das ist eine neutestamentliche Überzeugung, gehören zusammen. Und wie das genau aussieht, will ich gleich noch sagen. Und Jakobus hat ein Beispiel parat, dass das sehr praktisch aussehen kann. Oh ja, ich krieg Nachschub, das ist wunderbar, dankeschön. In Jakobus 2, da heißt es denn, wenn eure Versammlung, vielen Dank, ein Mann mit einem goldenen Ring und herrlicher Kleidung kommt. Es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist und sprecht zu ihm, setz du dich hier auf den guten Platz und sprecht zu den Armen, stell dich dorthin oder setz dich zu meinen Füßen. Dann sagt Jakobus, wie kann das denn sein? Das kann doch nicht sein, dass ihr Unterschiede macht zwischen Menschen nur aufgrund ihres sozialen Status. Gott hat die Armen doch in besonderer Weise erwähnt und hat kein Ansehen der Person. Wie kann das in Gemeinde Jesu mit einem anders sein? Und ich dachte so, wenn diese Situation bei uns eintreten würde, jemand, der prominent und wichtig ist, besucht unseren Gottesdienst und irgendein anderer, der eben aus der, sage ich mal, letzten sozialen Ecke kommt, würden wir das nicht genauso machen ein Stück weit? Ist das nicht ein sehr verständliches, menschlich verständliche Reaktion? Und Jakobus sagt, das geht einfach nicht. Gott hat sie alle gleichermaßen lieb, egal ob du mit einem sechsstelligen Bankkonto hier erscheinst oder ob du, was weiß ich, Bürgergeld beziehst. Gott hat sie alle gleich lieb, es gibt keine Unterschiede. Und bei uns wäre es vielleicht nicht anders als in dieser Gemeinde, die Jakobus kritisiert. Darum noch einmal, bevor wir jetzt auf die Ziellinie der Predigt kommen, müssen wir die Frage klären, was ist das Entscheidende? Der Glaube, ich vertraue Jesus, oder eben die Werke, die dazugehören. Im Galaterbrief, wo Paulus gegen eine Gesetzesfrömmigkeit kämpft, er sagt, die Galater haben mit Jesus begonnen und jetzt gehen sie so nach und nach einen anderen Weg. Im Galaterbrief heißt es 2 und 3, habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Sehr deutliche Worte gegen eine vermeintliche Gerechtigkeit aus den Werken des Gesetzes. Und warum betonen wir hier und heute das Tun so stark, das Umsetzen, nicht nur in den Konjunktiven verbleiben? Verrückt Paulus hier nicht etwas den Fokus, nämlich auf mich, und ja, dass eben mein Handeln anstatt auf Jesus? Man kann bei Paulus eine schöne Beobachtung machen, in fast all seinen Briefen. Da ist im ersten Teil das Evangelium von Jesus erklärt und entfaltet. Und im zweiten Teil kommen die praktischen Konsequenzen. Beim Römerbrief, Kapitel 1, Vers 11, die Entfaltung des Evangeliums, Kapitel 12 bis 16, dann, was heißt das denn konkret? Im Epheserbrief ist das genauso, eine Zweiteilung des Briefes, im Galaterbrief ähnlich und so weiter. Also Paulus erklärt zunächst das Evangelium. Und da heißt es ganz klar, der Glaube macht gerecht, die Werke des Gesetzes, die kannst du vergessen, dass du meinst, auf dieser Himmelsleiter dich irgendwie hochquälen zu müssen und besser zu sein als andere. Aber auf der anderen Seite braucht dieser Glaube Konsequenzen. Die Theologen haben das mit dem Indikativ und dem Imperativ erklärt. Der Indikativ, du bist durch den Glauben gerettet, du bist angenommen in Jesus, er hat dir deine Sünden vergeben. Du brauchst und kannst gar nichts hinzutun, deine Errettung ist allein Gottes Werk. Das ist der Indikativ. Und der Imperativ, nun lebe aber auch als ein Gerechtfertigter, nun lebe auch als ein Versöhnter, nun lebe aber auch als einer, der die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat und entfalte sozusagen in deinem Leben die Konsequenzen dieses Beschenktwerdens durch Gott. Es geht also nicht darum, dass wir durch unser Tun gerecht werden, sondern es geht schlicht darum, die Konsequenzen aus dem Evangelium zu ziehen. Also, ich habe die Barmherzigkeit Gottes erlebt, darum soll ich auch die Barmherzigkeit zu Menschen weitergeben. Ich habe erlebt, wie Gott sich mit mir versöhnt hat, mich zum Sohn gemacht hat. Darum soll ich Versöhnung mit anderen leben. Ich habe die Liebe Gottes erlebt. Darum soll ich diese Liebe Gottes weitergeben. Ich habe die Geduld Gottes mit mir erlebt. Darum soll ich mit anderen geduldig sein und so weiter und so fort. Also dies ist der Indikativ und der Imperativ, der immer zusammenkommt im Neuen Testament. Gott beschenkt mich, ohne dass ich was dazu tun kann. Aber sozusagen die logische innere geistliche Konsequenz ist, dass das, womit er mich beschenkt, ich weiterreiche an andere. Nicht als Werk des Gesetzes, sondern als Konsequenz der Liebe, mit der Gott mir begegnet. Vielleicht kann man das an einem Lieblingsbeispiel der Bibel deutlich machen, nämlich dem der Frucht. Bei Frucht weiß jeder, sie ist nicht von heute auf morgen da, aber ich beginne und soll beginnen, ja, ich möchte mal sagen, Saaten der Liebe, der Barmherzigkeit, der Geduld und so weiter, durch das, was ich sage, das, was ich rede, auszusehen. Und wenn ich nah an Jesus bin, wenn ich nah an Gott bin, dann wird er etwas daraus machen. Psalm 1, Vers 3. Er, nämlich dieser Mensch, der zu Gott gehört, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Oder auch sehr bekannt, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also will ich nochmal deutlich machen, ich bin der, der euch Leben gibt, für Zeit und Ewigkeit. Ich bin der, der euch ja beschenkt mit Vergebung, mit neuem Leben, mit lebendiger Hoffnung. Und aus der Nähe heraus, aus der Verbindung zu ihm heraus, soll das Gestalt gewinnen in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deinem Alltag. Und Menschen sollen spüren, hier lebt jemand als mit Gott Versöhnter, auch mit Menschen versöhnt. Es geht also nicht um ein krampfhaftes, verschwitztes Ackern und Rackern, damit Gott endlich mit mir zufrieden ist, sondern es geht darum, aus einer lebendigen Jesus-Beziehung heraus zu leben und zu handeln. Und er wird die Frucht wachsen lassen, die dann nicht ein Werk des Gesetzes ist, was ich mühsam mir erkämpft habe, sondern eine Konsequenz der Liebe Gottes, die er mir geschenkt hat. Der faszinierendste Vers für mich, der das in wenigen Worten zusammenfassend ausdrückt, der steht in Galater 5, Vers 6. Da geht es noch um ein etwas anderes Thema zunächst, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. So, eigentlich für die Juden war das ein revolutionärer Satz, weil wenn man von Beschneidung im Judentum redete, dann dachte jeder an Genesis 17, wo der Bund Gottes mit Abraham geschlossen wird. Und das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung. Und es wurde gesagt, am achten Tag sollt ihr alle kleinen männlichen Babys beschneiden und so weiter. Und diese Beschneidung ist eben so exotisch, das für uns vielleicht auch sein machen, aber das Zeichen des Bundes gewesen und für einen Juden super, super wichtig. Wir wissen das ein bisschen noch aus der Beschneidungsdiskussion hier vor einigen Jahren in Deutschland, was da, wie wichtig das im jüdischen Glauben selbst für die Leute ist, die vielleicht gar nicht eine gelebte Glaubensbeziehung oder so haben. Also das ist hier so am Rande der Fall, aber dann sagt Jesus, in Christus Jesus gilt, ich lasse das andere mal weg, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und für mich ist dieser Satz, ich sage mal, Evangelium vom Feinsten. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Denn nun einmal kommt es nicht auf meine Werke an und ich muss und ich muss und ich muss, sondern es kommt darauf an, ich vertraue Gott. Er hat mein Leben reich gemacht. Er hat mich versöhnt mit ihm. Er hat mich mit seiner Liebe beschenkt. Er ist geduldig mit mir gewesen. Er ist mir immer wieder nachgegangen. Ich vertraue ihm aufgrund der großen Liebe, die ich erlebt habe. Und vor dem Hintergrund dieser erlebten Liebe und dieses erlebten Beschenktwerdens durch Gott, ja, wird der Glaube in der Liebe dann tätig. Und ich hoffe sehr, das hoffe ich für mein Leben, das kenne ich nämlich auch zu Genüge, dass dann nicht so viele Konjunktive das ausbremsen. Ich hätte, ich könnte, ich musste und was ich nicht alles tun könnte, sondern dass es wirklich zum Tun kommt. Ich hoffe, dass ich lerne, ohne Ausreden zu leben, was zunächst mal vielleicht noch alles dran ist und vor allen Dingen mit der richtigen Prioritätenreihenfolge im Sinne Jesu unterwegs zu sein. Und ich glaube, wer es lernt, dank der Gnade Gottes in diesem tiefen Urvertrauen zu Gott zu leben, in diesem Glauben, der durch die Liebe tätig ist, der erlebt echte geistliche Lebensqualität. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, du beschenkst uns mit allem, was wir brauchen. Du hast uns geschaffen, du hast Absichten der Liebe und des Friedens mit jedem von uns. Wir sind mit dir unterwegs. Wir ehren dich, Jesus, dafür, dass du uns nachgegangen bist, wie diesem 100. verlorenen Schaf, wie diesem verlorenen Groschen, der im ganzen Haus gesucht wurde, bis er endlich gefunden wurde. Danke, dass wir von deiner Barmherzigkeit, von deiner Gnade, von deiner Liebe leben bis auf den heutigen Tag. Und du möchtest, dass wir als Menschen, die das erlebt haben, dies weitergeben. Nicht mit allen möglichen Konjunktiven uns rausreden oder was da sonst ist, sondern als versöhnte Versöhnung verbreiten, als geliebte Liebe verbreiten, als Menschen, mit denen du Geduld hast, mit anderen Geduld haben, als Menschen, die Gnade erlebt haben, ja, Gnade leben und auch gegenüber anderen Menschen verbreiten. Und ich bitte dich von Herzen, dass du uns zeigst in unserem persönlichen Alltag, was das bedeutet. Lass uns unterwegs sein, aus glaubwürdige Zeugen Jesu, die nicht nur wollen, sondern das umsetzen, was du sagst. Und wir sind alles Lernende auf diesem Weg und werden es bleiben bis zu unserem letzten Atemzug. Aber hilf uns, dass in unserem kleinen Lebensumfeld, wo immer wir sind, wir lebendige Zeugen deiner Liebe, deiner Macht, deiner Versöhnung sind und Menschen das erleben, dass du neues Leben schaffst, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Darum bitten wir, Herr, in deinem Namen. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, über das Gehörte nachzudenken, indem ihr euch diese Fragen nochmal anschaut. Wenn es um konkrete Umsetzen geistlicher Erkenntnisse in die Tat geht, kenne ich Anteile dieser Typen auch in meinem Leben? Konjunktivtyp, Ausredetyp, ich habe andere Prioritätentyp. Und was würde mir eigentlich helfen, vom Erkennen zum Tun zu kommen? Lasst uns einen Moment darüber nachdenken, vielleicht ein kurzes Gebet sprechen innerlich, was immer ihr möchtet. Thank you.
Musik.